Es darf alles gedacht und gesagt werden. Und jetzt kommen wir, glaube ich, an den Punkt, wo in meinen Augen ein großes Missverständnis gibt, was ist Cancel Culture und was ist keine Cancel Culture. Weil wenn Leute sagen, das ist Cancel Culture, jetzt darf man diesen Witz ja gar nicht mehr machen. Was die eigentlich meinen, ich durfte diesen Witz früher machen ohne Gegenwind. Heute kriege ich Gegenwind. Der Gegenwind ist aber keine Cancel Culture, der ist Debatte. Wenn wir also, sehr aktuelles Beispiel in Deutschland, ein Satiriker vom Bayerischen Rundfunk hat Blackface gemacht. Das wurde ausgestrahlt, das wurde geschrieben, das wurde abgenommen, das wurde gedreht, das wurde geschnitten, das wurde in der finalen Version anmoderiert, abmoderiert, abgenommen und gesendet. Und jetzt gibt's Gegenwind deswegen, weil Leute sagen, das ist eine rassistische Praxis. Dann sagen andere Leute nein, dann sagen andere Leute doch, dann entschuldigt er sich und es passiert nichts. Das ist dann ein modernes Beispiel für Cancel Culture, weil Leute gesagt haben, wir finden diese Art von Satire rassistisch. Das ist doch, es passiert doch nichts. Es gibt nur mittlerweile eine größere Gruppe von Leuten, die sich ihrer Identitäten und ihrer spezifischen Identitätserlebnisse bewusst sind und mitreden dürfen. Natürlich war Satire und Kabarett und Comedy vor 40 Jahren in Deutschland einfacher, weil da gab es halt 25 Männer aus Westdeutschland, weiß, und zwei Frauen, die sich als Putzfrauen verkleidet haben. Und das war dann Kabarett. Und wenn heute es verschiedenste Identitäten und Erfahrungen gibt und dann sagen einige, na ja, ob du denen so Witze machen solltest, das ist für mich ehrlich gesagt einfach nur eine Debatte darüber, wie man bessere Comedy machen kann und nicht eine Art von Cancel Culture. Der Mann hat immer noch seinen Job, der wird auch seinen Job behalten.
Ja, hallo Roberto della Puente.
Hallo Herr Wellbrock.
Ja, sehr förmlich heute, aber kann man ja mal machen. Ja, moin erstmal, nach längerer Zeit, ich weiß gar nicht, wann haben wir unseren letzten Podcast gemacht und was war das für ein Podcast? Ach, das war, glaube ich, ein Jahr Lockdowns oder so, ne?
Ernsthaft? Ist das schon so lange her?
Ich glaube schon, ja, das muss im März gewesen sein, Mitte März oder so.
Ja, ich weiß nicht, ich bin immer im Lockdown-Modus, da vergisst man so schnell und alles ist, die Zeit ist wie ein Brei. Ja,
wie so eine Nebelwand, ja, durch die man sich durchkämpft.
Das stimmt. Ja. Und heute geht's mal sogar gar nicht so unbedingt um Corona, oder?
Nö, eigentlich nicht. Also finde ich auch mal ganz erfrischend, obwohl das Thema jetzt auch relativ sperrig ist, aber mal nicht über Corona zu sprechen. Wir haben jetzt zu Anfang ja die Sophie Passmann gehört. Ihres Zeichens irgendwie Satirerin ist auch schön, Satirikerin, Buchautorin, ich glaube, die hat irgendwie auch mit Böhmermann zusammengearbeitet oder tut das noch oder so, ich weiß nicht genau.
Ich finde, das ist sehr sexistisch, was du hier gerade abziehst. Du sagst, sie ist Satirikerin und Buchautorin, wir wissen ja gar nicht, wie sie sich sexuell verortet. Also ich würde daher sagen, Satiriker, Satirikerin, Buchautor, Buchautorin, ja, also man muss ja davon ausgehen, das könnte man uns ja zur Last legen.
Ja, genau. Damit sind wir auch schon mitten im Thema Identitätspolitik. Ist ja ein großer Begriff und die Sophie Passmann, die übrigens dieses Interview beim SFR gegeben hat, und zwar in einem Format, in dem normalerweise nur Philosophen auftauchen. Und
Philosophinnen?
Ja, da war die zu Gast, das hat mich ehrlich gesagt ja schon ein bisschen gewundert. Also ich meine, sie ist jetzt, ich glaube, weder ein Philosoph noch eine Philosophin, aber.
Aber wir haben ja keinen, das muss man ja auch mal sagen. Ja, wen willst du denn einladen? Vielleicht den Brecht, das ist, der hat sein Intellekt ja auch schon an der Garderobe abgehängt.
Ach, da waren schon ganz interessante Gäste zu Besuch. Ja, doch.
Also ich war noch nicht da und du auch noch nicht.
Nee. Ja. Mir fällt ja auch jetzt keiner ein. Aber also, wenn man mal so ein bisschen recherchiert, da sind schon ganz interessante Leute gewesen. Aber wie gesagt, Sophie Passmann passte jetzt für mich nicht so rein. Aber sie hat ja auch, sie spricht in dieser Sendung, die verlinke ich dann auch, wer sie sehen möchte, spricht sie dann auch über Identitätspolitik, was sie allerdings auf eine etwas merkwürdige Art macht. Also ich hatte fast das Gefühl, dass sie da jetzt eher über Identität als über Identitätspolitik spricht. Also von wegen, wo komme ich her und so. Das ist ja auch wichtig, wo wir alle herkommen. Aber damit, also das meint ja nicht die Identitätspolitik. Gut, über die wollen wir also ein bisschen sprechen. Und als Aufhänger haben wir mehr oder weniger ja, ich weiß gar nicht, nennt man das noch Shitstorm oder nennt man das anders inzwischen? Jedenfalls die Empörungswelle genommen, die über Sarah Wagenknecht hereingebrochen ist, nachdem sie ihr neues Buch rausgebracht hat. Und ja, darüber wollen wir ein bisschen sprechen und in dem Zusammenhang eben auch mit Identitätspolitik. Ich verstehe offen gestanden nicht so ganz, was jetzt eigentlich Sarah Wagenknecht zum Vorwurf gemacht wird. Also ich habe sowas gehört wie mit Parolen vom rechten Rand.
Das ist ja das Übliche, das haben wir ja schon lange gehabt, das unterstellt man ihr natürlich durchweg. Im Grunde muss man ja sagen, sie hat ja auch ein bisschen den De La Puente gemacht. Wenn ich jetzt Stromberg wäre, dann wäre ich so arrogant und würde das so sagen. Weil natürlich habe ich vor 2 Jahren war es, glaube ich, mit rechts gewinnt, weil links versagt, im Grunde ganz ähnliche Thesen vertreten über eine Linke, die völlig völlig falschen Themen nachläuft und so weiter. Bei mir haben sich in meinem kleinen Umfeld gab es ein bisschen Aufregung, aber der De La Puente, wer ist denn das schon? Da regt sich keiner so groß auf. Bei Wagenknecht war es dann durchaus anders, oder ist es anders? Ich habe also auch gelesen, dass es Solid-Ortsverbände gibt. Solid ist ja die Jugendorganisation der Linken, die auch ihren Rausschmiss aus der Partei gefordert haben. Ganz neu ist das ja auch nicht. Ich meine, jetzt ist es der Rauschmiss, das ist ja fast ein bisschen freundlich. Sie hat vor einigen Jahren ja eine Schokoladentorte ins Gesicht bekommen. Übrigens glaube ich, dass das die billige Schokoladentorte vom Pennymarkt war. Also nicht mal mit Stil. Ja. Mhm. Aber ja, es ist im Grunde, das Problem ist, dass diese Leute einer Linken nachlaufen, die mit linker Politik relativ wenig zu tun hat, eben identitätspolitisch, und die soziale Frage als Zierrat abtun, als etwas, was man so nebenher laufen lassen kann, wenn überhaupt. Und eigentlich habe ich auch immer so das Gefühl, dass diese jungen Herren und Damen und Herren, weiß auch wieder nicht, wie rum es richtig ist, dass die der Ansicht sind, die soziale Frage ist ja eigentlich schon beantwortet. Jetzt kann man sich den anderen Themen widmen.
Ja, also ganz kurz, vielleicht noch, damit jetzt nicht da draußen der Eindruck entsteht, Roberto De La Puente sei größenwahnsinnig. Diese Parallele zu deinem Buch, das ja vor 2 Jahren in etwa rauskam, die hat auch tatsächlich bei mir ein Kommentator auf, ich weiß gar nicht, Facebook oder Twitter geschrieben. Also so nach dem Motto, hat De La Puente doch vor 2 Jahren auch schon geschrieben.
Ich habe es gelesen und ab dem Moment hat mein Größenwahn begonnen.
Ja, verstehe ich auch. Also wäre mir jetzt auch nicht anders gegangen. Also natürlich. Da kommt jemand um die Ecke und sagt irgendwie, ja, was Wagenknecht da macht, ist ja schön und gut, aber Roberto war schon vor 2 Jahren soweit. Ich meine, das geht runter wie Öl, das ist aber überhaupt keine Frage. Ne?
Das ist also, das ist so.
Und das hast du dir auch verdient. Also
ne? Selbstverständlich, ja. Mhm. Und ich ziehe jetzt quasi Sarah Wagenknecht mit in diese Hölle der Verachtung. Also wie gesagt, bei mir war es relativ.
Nicht, dass sie plagiiert hat. Musst du mal checken, irgendwie durch ein Plagiatsprüfungsprogramm oder so.
Ja, aber ich muss sagen, ich bin da auch völlig entspannt. Ich habe ja seinerzeit das Honorar bekommen. Und wenn Sarah Wagenknecht nochmal Honorar dafür bekommt, ist alles gut, ich finde.
Ja, gut, okay. Ja, genau. Identitätspolitik, das ist auch, ich muss noch was vorausschicken. Ich habe leider erst gestern ein Fahnenexemplar vom Buch bekommen. Das habe ich dann so schnell nicht lesen können, aber wir waren heute für diesen Podcast verabredet und kennen ja eigentlich auch durchaus die Position von Sarah Wagenknecht jetzt ganz gut. Und was ich aber zumindest noch geschafft habe zu lesen, das war das Vorwort. Und in dem, geht sie schon ganz gut zur Sache und deutet eigentlich schon sehr genau an, um was es im Buch dann gehen wird. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie selbst das auch so sehen würde, wahrscheinlich nicht. Aber für mein Empfinden, nach dem, was ich gelesen habe, und ich habe auch Rezensionen gelesen, die zielten alle in die gleiche Richtung ab, ist dieses Buch tatsächlich schon irgendwo eine Abrechnung mit der Partei Die Linke? Und wie gesagt, sie wird das so natürlich, oder nicht natürlich, aber ich vermute mal, sie wird das so nicht bestätigen, würde man sie fragen. Aber für mein Empfinden kommt es so an und das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es so bitter nötig ist, meiner Meinung nach.
Das ist richtig. Ich habe irgendwo neulich geschrieben, dass der große Fehler von Sarah Wagenknecht war, dass sie seinerzeit diese Aufstehenbewegung, du erinnerst dich, das sollte ja so eine Art Reform der Partei werden, dass sie da nicht gleich eine neue Partei gegründet hat. Das ist ja die ewige Krankheit der Linken, man gründet hier eine Splitterpartei und dort. Aber das ist ja, es ist ja gescheitert letztlich, muss man schon so sehen. Ich erinnere mich dann an diese Aufbruchsstimmung in den Netzwerken. Am Anfang hieß es, ja, das tut unbedingt Not, dass man da jetzt die Linke reformiert und wieder zu einer Linken macht, zu einer sozialen Partei, die die sozialen Themen im Mittelpunkt hat. Aber das ging ganz schnell, dass du dann auch Typen dabei hattest, die schrieben dann, ja, und wir müssen dann auch die Rechte der Homosexuellen stärken und wir müssen Feminismus mit reinbringen. Und dann habe ich mir gedacht, oh, Moment mal, das haben wir ja schon in der Linkspartei. Es ging ja, ja darum, ja, dass ja irgendwo wieder zurückzuführen auf ein, ich nenne es jetzt mal so, man wird es mir gleich um die Ohren hauen, ein gesundes Maß linker Politik. Nicht, dass ich denke, Homosexualität hätte keine Berechtigung oder sowas, aber ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der homosexuell ist und lesbisch in dem Fall. Und da habe ich dann, junger Mensch, habe ich gesagt, wo hast denn du eigentlich in deinem Leben, in deinem jungen Leben, irgendwelche Nachteile gehabt, weil du lesbisch bist? Und du bist ja relativ offen damit und so. Ja, eigentlich nie. Aha, okay. Hast du irgendwann mal erlebt vielleicht, dass dich jemand blöd angemacht hat? Ja, ab und zu mal, gibt dir immer welche. Ja gut, sage ich, okay, aber das passiert dir immer. Ja, sowas gibt's immer. Ja, aber rein strukturell betrachtet, du hast keinen Nachteil beim Job, du hast keinen Nachteil vom Staats wegen auf irgendeine Art und Weise. Also anders formuliert, die Kämpfe der Homosexuellen, die sind meines Erachtens, aber ich kann es ja locker sagen als Hetero, die sind meines Erachtens lange ausgefochten. Ja? Heute ja, kümmert's doch keine alte Sau mehr, ob du schwul oder lesbisch bist.
Ja, also weiß ich nicht. Also, dass die jetzt ausgefochten sind, würde ich nicht sagen. Es gibt natürlich immer Dinge, die man noch irgendwie abarbeiten und verbessern kann. Das ist ja, also letztlich ist es eine never ending story, aber das sind gesellschaftliche Probleme immer, weil sie sich natürlich immer weiterentwickeln und in die eine oder andere Richtung dann laufen und die Gesellschaft entwickelt sich dann noch wieder anders und dann gibt es bestimmte Moden, Tendenzen und Trends, die dann mal sozusagen mal der Minderheit XY konform mit der Minderheit XY konform sind und mal dann wieder nicht und dann korrigiert sich das. Also das ist letztlich, wie gesagt, ein dauernder Prozess, aber ich stimme dir insofern schon zu, dass natürlich, ich meine, bis 1990, glaube ich, war Homosexualität laut WHO eine Krankheit. Also da war wirklich extrem viel Kampf.
Gab es da eigentlich nötig. Gab's da einen Schnelltest dagegen?
Ja, ich glaube, die Kirche hat sowas angeboten, ich weiß nicht.
Naja, mit Homosexualität haben die natürlich, naja, anderes Thema.
Naja. Wo wollte ich hin? Scheiße, jetzt habe ich es tatsächlich vergessen. Du hast über das. Boing, ich weiß es nicht mehr.
Aufstehen.
Ja, aufstehen, genau, da waren wir, genau. Bei Aufstehen war ja eigentlich schon das Problem, dass, dass das ja in der Partei Die Linke von Beginn an, wenn ich mich richtig erinnere, von Beginn an eigentlich keine große Akzeptanz hatte.
Ja, ja, das war so, klar.
Dementsprechend war das ja nie so dieser Gedanke, wir machen jetzt hier nochmal so eine Art außerparlamentarische Linksparteibewegung, die halt mehr auf Basisdemokratie und Entscheidungen setzt, sondern es waren ja immer Konkurrenzprodukte eigentlich. Die Linke hat ja Aufstehen. Wie gesagt, ich kann mich irren, aber meiner Wahrnehmung, meiner Erinnerung nach hat die Linke Aufstehen eigentlich von Anfang an verurteilt und wollte nichts damit zu tun haben. Ist natürlich die andere Frage, ob es sinnvoll gewesen wäre, wenn Wagenknecht tatsächlich aus dieser Bewegung auch eine Partei gemacht hätte. Ja.
Nein, ich habe das so geschrieben in irgendeinem Netzwerk. Ich würde das so nicht sehen. Wenn ich das analytischer sehe, ist es ja ohnehin ein Riesenproblem, dass die Linke, wenn wir das mal als die linken Kräfte bezeichnen wollen, als die strukturell oder normativ linken Kräfte, SPD und Linkspartei, also letztlich ist ja die Linkspartei ein Stück Fleisch aus der SPD, ja, mehr oder weniger. Zumindest ein großer Teil davon. Und wünschenswert wäre es natürlich, dass es eine starke Partei mit linker Ausrichtung gäbe, ob die unter dieser Konstellation stattfinden kann. Ich hätte vor einigen Jahren gesagt, die Linke kann auf keinen Fall mit dieser SPD zusammengehen. Heute muss ich sagen, schenken sie sich nichts mehr. Die könnten genauso gut zusammengehen. Inhaltlich ist es jetzt nimmer so groß, der Unterschied. Aber wenn jetzt da noch eine dritte Partei dabei wäre, das wäre ja nochmal gesplittet und so. Es würde ja wahrscheinlich am Ende keinen nützen.
Ja, auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, was Wagenknecht jetzt überhaupt noch in der Partei Die Linke hält. Also die Frau hat ja offensichtlich ein Gemüt, das so schnell nicht zu erschüttern ist. Also wäre ich in einer vergleichbaren Situation, was ich natürlich nie sein werde, aber wäre ich in einer vergleichbaren Situation, hätte ich längst die Brocken hingeschmissen und hätte gesagt, Leute, macht euren Scheiß alleine. Macht sie nicht, kann man ihr anrechnen, hat vielleicht auch ein bisschen was Masochistisches oder die Hoffnung, dass sich doch noch was tut oder so.
Das hast du immer.
Die Linke ist tot, meiner Meinung nach.
Ja, meiner Meinung nach auch. Aber sowas hast du immer, dass die Leute in Parteien bleiben, auch wenn sie da gar nicht mehr gut aufgehoben sind. Blüm war so ein Kandidat. In den letzten Jahren hat er mit seiner Partei auch gehadert. Natürlich ist er nicht ausgetreten. Tatsächlich sind die ursprünglichen Macher der Nachdenkseiten, damals noch mit Lieb und Herr Müller, die sind ja auch weiterhin bei der SPD geblieben, obwohl sie natürlich auch hadern mit der SPD und bis heute hadern damit.
Ich hatte ja tatsächlich, Norbert Blüm hatte ich ja damals gefragt.
Ich glaube, ja.
Ja, genau, ich erinnere mich jetzt auch wieder, wie er sich jetzt entscheiden würde, wenn er sozusagen, oder ob er sich einen Wechsel in die Linkspartei vorstellen könnte. Das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, also das weiß ich gar nicht, wann das war, vor 4, 5 Jahren oder so. Ja. Und da hat er gesagt, nee, ich habe schon christliche Wurzeln und dementsprechend bleibe ich auch in der CDU, bei aller Kritik, die ich an der Partei zu üben habe. Das fand ich insofern bemerkenswert, weil das für mich tatsächlich so ein das Argument eines Überzeugungstäters war. Dass er gesagt hat, ich habe christliche Wurzeln und die CDU hat für mich christdemokratische Wurzeln, unabhängig davon, ob die jetzt verrotten, verdörren oder was auch immer, und dementsprechend bleibe ich der Partei treu. Und ich glaube natürlich auch, dass bei einer so langjährigen Mitgliedschaft der Sprung raus dann vielleicht auch schwieriger ist, selbst wenn man jetzt in der Partei nicht mehr seine politische Heimat findet.
Das ist ja auch ein Lebensinhalt letztlich und das gibt man nicht so einfach auf. Und klar kann ich sogar das Argument verstehen, christliche Wurzeln, die wird es natürlich in der Parteispitze auf Bundesebene so nicht geben, aber in den Landesverbänden beziehungsweise in den Kommunen gibt es ja immer, ich kenne das ja aus Bayern mit der CSU, in der CSU machen Karrieristen Karriere, völlig klar, Opportunisten wie Söder und Scheuer und Dobrindt und wie sie alle heißen, man kennt die Namen, man fragt sich, aus welcher Ehrenanstalt ziehen sie sich ständig her, das gibt's ja gar nicht. Also ist ja ein Pool. Ich glaube, die ganzen Leute für Schwiegertochter gesucht und für CSU-Mandate, das ist ein Pool. Die beziehen die aus der gleichen Quelle.
Ja, die haben wahrscheinlich so eine Art Nachwuchsinternat oder so. Wie der FC Bayern, nur
richtig, nur halt schlechter. Und auf Städteebene, auf kommunaler Ebene findest du durchaus CSU-Leute, die bürgernah sind, die Kümmerer sind.
Absolut.
Die sicherlich auch christliche Wurzeln pflegen und so weiter, das gibt's da schon. Und das ist in jeder Partei so. Auch auf kommunaler Ebene bei der Linkspartei gibt's sicherlich Leute, die ganz klar gewerkschaftlich inspiriert sind, die vor Ort die sozialen Notlagen mildern wollen und so weiter. Die Themen wie da gerade in dieser Kipping-Linken, und ich habe neulich nachgeguckt, Kipping ist seit 2012 Vorsitzende. Das ist eine Dekade gewesen, wo die
echt Vorsitzende. So lange schon?
Ja, sie und der andere, wie heißt der Rixinger.
Ja.
Und da muss ich sagen, mit den zwei ist der Niedergang eingeleitet gewesen. Wir hatten vorher, ich lasse dich gleich zu Wort kommen.
Alles gut.
Wir hatten vorher Lafontaine und Biski zusammen, 3 Jahre. Die waren ganz klar für die soziale Frage gestanden, also Lafontaine und sowieso, Biski auch im Übrigen. Danach kam ganz klassisch ein Gewerkschafter mit dem, wie hieß er denn? Ernst, hieß der Ernst?
Ach so, Klaus Ernst.
Klaus Ernst, ne? Genau. Mhm, genau. Und ich glaube mit der Lötsch hieß die Lötsch, Gesine?
Gesine Lötsch oder
ja,
Lötsch,
ja. Genau, mit der zusammen. Auch das waren natürlich Leute, die noch die soziale Frage, das war noch die Linkspartei, die sich abgesplittet hat von der SPD, natürlich mit dem Flügel der PDS, um die soziale Frage wieder in den Mittelpunkt zu stellen, die bei der SPD verloren gegangen ist, also mit den Hartz-IV-Reformen, mit der Agenda 2010. Mit Kipping war das vorbei, und zwar sukzessive mehr. Also da wurde, genau, da war dann plötzlich das Problem, kriege ich meinen Spargel günstig, wir brauchen Leiharbeiter aus dem Ausland und so. Kennen wir ja alles.
Ja, man sieht es natürlich jetzt auch in der Corona-Phase.
Ja.
Ich habe vor kurzem noch fast mit einer Freundin eine Wette abgeschlossen. Sie hatte gesagt, dass vermutlich die Grünen für die Neuauflage des Infektionsschutzgesetzes stimmen werden. Und ich habe dann gesagt, nee, ich wette grundsätzlich nicht dagegen, wenn ich weiß, dass ich sie verliere. Und die Wette hätte ich ja auch verloren. Ich bin dann allerdings noch weitergegangen und habe gesagt, wie wäre es, wenn wir dann wetten, ob die Linke das womöglich auch mitmacht. Hat sie ja, glaube ich, nicht. Wir zeichnen übrigens auf am 14.04. Also ich weiß im Moment gar nicht, wie weit das mit dem Infektionsschutzgesetz jetzt eigentlich ist. Also irgendwie geht es ja extrem schnell. In den Medien las man irgendwie immer, es sei vom Kabinett beschlossen worden, was aber ja gar nicht stimmt, beziehungsweise was vielleicht stimmt, aber das heißt ja noch nicht, dass es dann auch durchgepeitscht wurde. Denn
richtig,
dann muss
das
ja
hat
noch
man schön
Bundes-
ignoriert.
Ja. Ja, ja, also es wurde im Prinzip als vollendete Tatsachen verkauft sozusagen. Und wie gesagt, wie es jetzt am 14.04. ist, ich glaube, das ist noch nicht durch, aber es soll wohl, wenn es nach dem Willen von Machthaberin Merkel und ihren Komplizen geht, diese Woche dann möglichst noch durchgepeitscht werden.
Also ich habe gelesen, wohl Anfang nächster Woche, diese Woche wird es wohl nichts mehr werden. Das heißt, es wird noch offen sein, die Linke will wohl nicht zustimmen, die AfD wird nicht zustimmen. Das
ist die FDP glaube ich auch nicht.
Ja, aber das wird nicht reichen.
Das wird vermutlich nicht reichen, genau, wenn nämlich die Grünen sich dann eben mit der Union und der SPD zusammentun und dann vielleicht noch ein paar Ausreißer aus der SPD, aus der FDP oder auch vielleicht sogar der Linken dann auch noch mitmachen. Weiß ich nicht, ich weiß auch gar nicht, ob es da Fraktionszwang gibt. Es ist alles irgendwie so schwammig. Aber gut.
Tatsächlich also, müssen die Länder natürlich auch noch zustimmen und da regt sich durchaus mehr Widerstand, was man so liest.
Die Länder jetzt oder der Bundesrat direkt?
Die Länder. Wie dann, was das dann im Bundesrat bedeutet, ist nochmal eine andere Geschichte. Vielleicht wird es ja sogar spannend, wer weiß. Ich glaube, wenn wir diesen Podcast ausstrahlen, werden wir noch nichts darüber wissen. Aber.
Nee, wahrscheinlich
mal gucken.
Nicht. Ja. Ja, jedenfalls spricht es ja schon eine deutliche Sprache, dass ich überhaupt auf die Idee kam, darauf zu wetten, dass die Linke womöglich das mitträgt. Aber das kommt ja auch nicht aus der Luft heraus oder aus dem hohlen Bauch, sondern man muss ja auch sagen, die Positionierung der Linken speziell zu den Kritikern der Corona-Politik, die ist ja unterirdisch. Also
das
Kipping hat irgendwie, war das Kipping? Nee, Janine Wissler war das, genau. Die hat irgendwie in einem Interview im Morgenmagazin oder weiß der Henker was nicht. Also das war ein Interview, wenn du da die Augen zugemacht hättest und dir eine andere Stimme vorgestellt hättest, dann hättest du das auch definitiv für Merkel halten können. Vielleicht sogar noch einen Schwung obendrauf. Also die hat sich sowas von radikal geäußert. Lockdown jetzt und Ding, Ding, Dong und so weiter. Und das spricht natürlich auch dafür, dass die eigentliche Zielgruppe der Partei Die Linke, nämlich die sozial Benachteiligten, die ja auch unter dieser Krise am stärksten leiden, dass die wirklich komplett aus dem Fokus dieser Partei geraten ist.
Ja, man sieht das, also Corona ist wie bei vielen Dingen natürlich auch da ein Brandbeschleuniger gewesen. Das war ja tendenziell nicht, das war schon eigentlich erkenntlich vor Corona. Aber für mich war so dieser Moment auch, als die Wissler so eine radikale Maskenpflicht am Arbeitsplatz gefordert hat. Das war für mich auch so. Ich verstehe, dass man irgendwie die Leute schützen will. Aber das sind doch eigentlich, die kommt aus einer Partei, die sogenannten Werktätigen in irgendeiner Weise schützen will oder ihnen das Leben nicht schwer machen will. Weiß diese Frau, wie das ist, 10 Stunden am Arbeitsplatz mit, vielleicht sogar mit FFP2-Maske zu sitzen oder zu stehen? Weiß sie das eigentlich?
Ja, das ist eine rhetorische Frage. Natürlich weiß sie das nicht ansatzweise.
Natürlich nicht.
Sie hat keine Ahnung.
Natürlich nicht.
Und
damit, das ist für mich so, wie weit hat man sich eigentlich entfernt von der Klientel, die man vertreten möchte oder die man vorgibt, vertreten zu wollen?
Ja, also besonders, also ich könnte jetzt sagen das Buch, aber ich sage jetzt einfach mal das Vorwort des Buches von Sarah Wagenknecht, das ich ja gelesen habe. Das hätte im Grunde genommen, hätte das wirklich ein absolut konstruktiver, vernünftiger Weckruf sein können. Das hätte wirklich sowas, so ein Aha-Erlebnis, also Aha jetzt nicht im Sinne von Aha-Regeln, sondern Aha-Erlebnis sein können. Ja Mensch, jetzt wo sie es sagt, haben wir uns womöglich tatsächlich von unserem Klientel entfernt. Aber die Reaktion war ja das genaue Gegenteil. Also es war ja unglaublich. Und ja, es hat mich auch nochmal bestätigt in der Wahrnehmung, dass diese Partei genau so in einem elitären, luftleeren, meist Berliner Raum schwebt, wie die anderen, wie die Altparteien auch. Also da ist eigentlich kein Unterschied mehr zu sehen. Die leben in ihrem Mikrokosmos und kümmern sich um sich und kümmern sich um Interviews und Fernsehauftritte und wenn sie Glück haben, werden sie auch mal in eine Talkshow eingeladen. Und das war's im Prinzip. Und wenn das eine Frau wie Wagenknecht anprangert und sagt, Leute, wir haben uns doch mal auf die Fahnen geschrieben, dass wir die soziale Ungleichheit bekämpfen wollen. Und das ist ja bis heute nicht gelungen. Also ich meine, wenn man jetzt sagen könnte, ja, das mit der sozialen Ungleichheit, das haben wir ja abgefrühstückt, jetzt können wir uns um andere Dinge kümmern, dann würde ich ja sagen, okay, kein Thema, mach das mal so. Aber es ist ja nicht ansatzweise gelungen, sondern im Gegenteil, es wird ja immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und die Linke thematisiert es nicht mehr. Und selbst wenn sie es thematisiert, dann macht sie das auf eine Art und Weise, die kein Mensch versteht, der nicht mindestens Akademiker ist und darüber hinaus irgendwie, was weiß ich nicht, Erfahrung in Germanistik und Rhetorik hat oder so. Also auch die Sprache ist völlig entrückt von denen, um die es eigentlich gehen müsste. Und ehrlich gesagt, ich krieg eigentlich immer seltener mit, dass auch selbst öffentlich, also jetzt als Marketingaktion, von dieser Klientel gesprochen wird. Die wird gar nicht mehr thematisiert.
Das ist richtig. Ich habe Whistler live erlebt, ich habe die Wagenknecht live erlebt und wer war denn die dritte im Bunde, weiß ich nicht, fällt mir jetzt nicht mehr ein. War es vielleicht sogar die Kipping? Ich weiß es nicht. Die waren im Wahlkampf hier in Hessen vor einigen Jahren und war so ein Saalbau, also so ein Versammlungsraum und viele Leute waren da, nicht unbedingt Linke und linken Wähler, also nicht diese Klientel, die man sich vielleicht vorstellt, da waren bürgerliche Leute drin und Wagenknecht kam mit einiger Verspätung. Alleine die Aura, die sie erfüllt hat, als sie den Saal betrat, war schon anders als vorher und die Whistler hat geredet und hat ein bisschen was über kostenlose Kitas und kostenloses Essen für Kinder in Schulen, also immer dieses kostenlose Thema, das ja eigentlich nichts anderes wie Verblendung ist, weil irgendjemand muss es ja bezahlen letztlich. Mir wäre es viel lieber, wenn man das so verteilt, dass man sagt, der wenig hat, gibt wenig und der viel hat, gibt viel. Das ist für mich ein Solidarprinzip. Kostenlose Kitas für reiche Leute müssen ja eigentlich gar nicht sein, oder?
Naja, abgesehen davon, wenn man überhaupt in die Situation kommt, zum Beispiel kostenloses Kita-Essen oder andere Dinge zu fordern, dann stimmt ja von vornherein an der Verteilung irgendwas nicht. Ja, wenn die Verteilung stimmen würde, dann hätte jeder genug, um nicht auf kostenlose Angebote angewiesen zu sein. Also da geht's ja schon los. Eben, das ist Symptombekämpfung. Mehr ist es nicht.
Ja, und kostenloses Essen, das klingt für mich schon immer so nach ganz großen Sparprogrammen. Das muss man auch mal sehen. Das kann ja auch nichts sein. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, der Applaus war sehr verhalten und so weiter. Und dann kam eben Wagenknecht, die eine Rede hielt, die über die Ungleichheit, die ungleiche Verteilung, die Reichen immer reicher. Und also das ganze Programm, alles das, was wir kennen, was auch unsere Hörer und Leser kennen, brachte. Und das hat tatsächlich den Saal dazu gebracht, zu toben. Und also ich glaube, bei den Wählern ist jemand wie Wagenknecht sehr, sehr beliebt. Sogar bei Leuten, die nicht die Linke wählen. Ich kenne Leute, die wählen Zeit ihres Lebens die Union, sagen aber, die Wagenknecht, die hat's aber schon drauf. Wenn die in ihrer Partei alle so ein bisschen so wären wie die, ja, man setzt auf die falsche Klientel. Das ist, ich glaube auch, dass das damit, dass man Wagenknecht auch so wegbeißt deswegen, weil man weiß, dass die Frau relativ beliebt ist, dass sie eine Erscheinung ist. Vielleicht ist da auch ein bisschen Neid dabei.
Ja, bestimmt. Aber letztlich ist ich meine, gut, irgendwie auf diesem politischen Niveau kannst du sowieso davon ausgehen, dass es sowieso immer mit Hauen und Stechen geht.
Also, ja, natürlich.
Das ist ja ganz klar und das ist in der Linken nicht anders als in anderen Parteien. Ich denke aber, dass das größere Problem tatsächlich ist, diese Konsequenz, also es ist ja schon fast eine Penetranz, also im jetzt aus meiner Sicht positiven Sinne Penetranz, mit der Wagenknecht nicht müde wird, immer wieder das soziale Thema anzusprechen. Und das finde ich, das macht sie mit einer Konsequenz und einer Kontinuität, die ich wirklich bewundere. Also sie ist ja diejenige, die zum Beispiel in Talkshows auch am ehesten noch eingeladen wird. Jetzt im Corona-Jahr ist das ja insgesamt immer weniger geworden. Dass da überhaupt mal Parteilinke irgendwie eingeladen werden. Das sind ja immer die üblichen Verdächtigen. Und zu unterschiedlichsten Themen hat sie es dann irgendwann geschafft, den Zusammenhang zwischen der Problematik, über die jetzt gerade diskutiert wird in diesen komischen Runden, und der sozialen Ungleichheit herzustellen. Und so ist es ja auch. Also wenn die soziale Frage gelöst ist, dann können wir uns um Kleinigkeiten kümmern.
Das ist richtig.
Wir können uns aber nicht erst um Kleinigkeiten kümmern und dann die soziale Frage besprechen. Und jetzt höre ich auch schon die ersten Rauen. Was heißt hier Kleinigkeiten, Homosexualität und Diversität und Blackfacing, was die Sophie Passmann da vorhin angesprochen hat. Das sind alles irgendwie so extrem wichtige Themen, die kann man doch nicht für Kleinigkeiten halten. Tut mir leid, aber ich sag doch.
Ja, natürlich. Also Thema Transsexualität. Wie viel Promille der Bevölkerung hat denn transsexuelle, ja, wie nennt man das, transsexuelle
Neigung?
Ich weiß Neigungen, gar nicht. Ja, nehmen wir es mal so. Ja. Das ist keine Politik, die im Grunde einen großen Teil der Menschen betrifft. Das heißt nicht, dass man nicht Dinge in Angriff nehmen kann. Aber sie haben halt einfach nicht diese Brisanz, die ganz andere Themen haben. Aber es gab eine Zeit, da hat man dieses Thema, also ist ja alles vor Corona noch gewesen, da hat man dieses Thema ja rauf und runter genudelt. Das war ja super wichtig und es gibt so viel Geschlechter, wie es Menschen gibt und lauter so ein Unfug. Ich persönlich kenne ja sogar nur zwei. Was soll das bedeuten? Was sind das für Themen? Und vor allem, was sind das für Elfenbeinthemen von jungen Leuten aus Universitäten, die mit der Lebensrealität gar nichts zu tun haben?
Ja, das ist ja sowieso der Punkt. Elfenbeindiskussion, Elfenbeinforderungen. Ich meine, wieso verliert die Linke von Wahl zu Wahl immer mehr Stimmen? Weil sich zum Beispiel wahrscheinlich 99% der potenziellen Wähler der Linken nicht dafür interessieren, ob es zwei oder drei Geschlechter gibt. Und dementsprechend muss man das Thema einfach, man kann das Thema ja behandeln, von mir aus, natürlich, logisch, alles gut. Minderheiten schützen, bis der Arzt kommt, bin ich total einverstanden. Aber das sind doch nicht die großen politischen Themen.
Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht.
Und ich meine, wenn für mich die Partei Die Linke, ich bin jetzt mal Arbeiter, wenn ich Glück habe vielleicht bei VW, wenn ich Pech habe in irgendeinem Zuliefererbetrieb, wenn ich noch mehr Pech habe, dann bin ich irgendwie als Zeitarbeiter unterwegs. Wenn ich dann sehe, dass Die Linke sich mit dem Drei-Geschlechter-Modell oder dem Umschreiben von Kinderbüchern beschäftigt, dann komme ich zum Schluss, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel mit am Hut und betrifft auch meine persönliche Problematik nicht und meine Lebenslage nicht. Und dann kann ich eigentlich auch die AfD wählen zum Beispiel.
Ja, klar. Also tatsächlich ist das ja eine Diskussion, die wir hier führen in Deutschland jetzt seit einigen Jahren. Wagenknecht ist meistens da die Redelsführerin, die dann als rechtsoffen und so weiter tituliert wird. Aber diese Diskussion gibt es in Frankreich durchaus länger. Didier Ribon, das ist ein Soziologe, der hat 2009 das Buch geschrieben, Rückkehr nach Reims. Das ist seine Heimatstadt und er ist seinerzeit aus einem Arbeiterhaushalt ausgezogen. Seine Eltern waren also Arbeiter, nicht besonders gebildet. Und er ist in die große Stadt nach Paris. Da konnte er A, seine Homosexualität besser ausleben und B, wurde er zum Intellektuellen. Und die Rückkehr in seine Heimatstadt, zu seiner Familie, das hat ihn vor eine Riesenaufgabe gestellt, weil die Leute, die er da traf, seine Familie, mit der konnte er gar nichts mehr anfangen. Er hat sich also entfremdet von denen. und hat aber in diesem Buch Rückkehr nach Rem, das dann erst 2016 im Deutschen erschienen ist, also 7 Jahre danach, ein bisschen abgerechnet mit dieser Arroganz des Elfenbeinturms, die man da hat. Und er spricht dann also wirklich von der Entfremdung des Wesenskerns der Linken, die ja auch in Frankreich stattfand. Mhm. Und die im Grunde auch die rechte Partei? Front National, die heißen ja mittlerweile anders. Das auch begünstigt, weil teilweise in der Front National zu bestimmten Phasen mehr linke Politik umworben wurde als bei linken Parteien. Und also diese Entfremdung des Wesenskerns hat letztlich dazu auch geführt, dass die Linke unwesentlich geworden ist. Mhm. Und in Frankreich haben wir das ja ganz, ganz stark. Also eine Sozialdemokratie existiert faktisch nicht mehr. Die linken Parteien verlieren nach und nach. Das Problem ist da nach wie vor da, aber ich glaube, es ist früher erkannt worden als bei uns. In Amerika weiß ich nicht, wie es ist. Ich glaube, soziale Frage ist kein amerikanisches Thema.
Aber
mag ich auch voreingenommen sein.
Ja, ich habe gerade vorhin noch irgendwie habe ich ganz kurz ein Interview gesehen von 3 Leuten, die ich alle 3 nicht kannte, habe ich auch nur kurz reingeguckt, war aber sehr interessant und die eine Frau, die erzählte dann, dass es wohl da kommt das ja im Prinzip auch her, diese Cancel-Culture-Geschichte Universitäten der USA, dass es da wohl jetzt entweder schon Tage gibt oder zumindest Tage gefordert werden, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. An denen nur Schwarze die Universität betreten dürfen. Und also zum einen ist das natürlich Rassismus, ist ja gar keine Frage. Also was anderes kann es für mich nicht sein. Also das hat nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Also Gleichberechtigung bedeutet, Schwarze und Weiße sind gleichermaßen in der Universität oder Männer und Frauen verdienen gleich viel Geld oder Schwule und Heteros haben die gleichen Rechte oder was auch immer. Das ist Gleichberechtigung. Und wenn dann die Weißen für jeden Mittwoch oder wann auch immer ausgeschlossen werden, ist das natürlich Rassismus. Aber das sind Geschichten, auf die sich Sarah Wagenknecht nennt sie Linksliberale, auf die sich Linksliberale dann eben fokussieren. Und das machen sie hier genauso. Und das wird tatsächlich immer schlimmer. Und es ist ja dann eben auch so, so sinngemäß heißt es dann, ich habe jetzt ein Problem als Frau oder als Schwarzer oder als Homosexueller oder was auch immer. Ich habe jetzt ein Problem und damit musst du klarkommen. Und wenn du dich nicht so verhältst, dass es mich nicht verletzt, dann bist du ein Bösewicht. Denn selbst wenn du mich nicht verletzen willst, tust du es trotzdem. Und damit habe ich ein Problem und damit musst du dich jetzt beschäftigen. Und du stehst da und bleibst ratlos zurück und denkst dir, ich wollte dich gar nicht beleidigen. Ja, aber das ist egal. Das hast du dann trotzdem gemacht, weil sie ja ein Problem damit hat. Klar. Und dann kannst du sagen, ja, ich kann versuchen, um Entschuldigung zu bitten oder sag mir, wie ich es anders formulieren soll. Aber im Prinzip bist du dann schon verloren, weil du dann eben abgestempelt bist als homophob, frauenfeindlich, was auch immer.
Ja,
und dieser arrogante Egoismus, mit dem erwartet wird, dass jetzt die ganze Welt mein persönliches Problem so dermaßen wichtig nehmen muss, dass alles andere in den Hintergrund gerät. Das hat doch schon vom Kerngedanken her nichts mit sowas wie Gemeinschaft, Solidarität oder Gemeinwohl zu tun. Das ist doch das exakte Gegenteil.
Naja, wir kommen ja da auch in den Bereich Wokeness wieder hinein. Das ist politische Korrektheit. Das ist ja auch ein Problem, was wir mit dieser Linken haben, dass man versucht, in einer politischen Korrektheit zu sprechen, woke zu sein, niemanden verletzen zu wollen, einen Safe Space, wie man das ja nennt, erstellen zu wollen. Also diese ganzen linksliberalen Thema des Juste Milieu, die wir haben, davon ist ja die Linkspartei geprägt. Jeder, der das nicht pflegt, jeder, der es vielleicht sogar kritisiert, wie Wagenknecht, wie ich, wie viele, gilt dann gleich als rechtsoffen, weil das ist das Richtige. Das ist das, wofür man sein muss. Da kann man nicht drüber stehen, daneben stehen, es vielleicht sogar noch madig machen. dann ist man gleich, dann gehört man zu den Schlechten.
Ja, das, ist, weißt, dann, ja, das ist dann keine Meinung mehr, ne? Sondern das ist verboten. Genau.
Sozusagen. Und dann kommen wir zu der Cancel Culture. Cancel Culture. Diese junge Frau, die das vorher dokumentiert hat oder erklärt hat, was Cancel Culture sein soll. Ich habe den Namen vergessen. Muss
Sophie
ich mir auch,
Passmann.
Sehr gut, ich werde ihn mir trotzdem nicht merken.
Musst du nicht.
Muss ich nicht. Das halte ich für falsch, weil Cancel Culture ist nochmal was ganz anderes. Und das hat nur mal ganz schön erklärt. Der hat gesagt, das hat Cancel Culture ist der soziale Tod. Man wird ausgeladen, das passiert ja hin und wieder manchen Leuten, die kommen dann in bestimmte Sendungen nicht mehr. Es wird dann so sein, dass man, oder es ist dann so, dass man in eine bestimmte Ecke gestellt wird, dass man in den Netzwerken beleidigt wird, diffamiert wird. Das geht so weit, dass Familien dann drunter leiden und so weiter. Das ist schon mehr als einfach ein Diskurs, wie die junge Frau gesagt hat. Das ist soziales, ja, töten ist ein hartes Wort, aber es ist zumindest ein soziales unmöglich machen. Rufmord, ja, wenn ja, man so möchte. Ja, Rufmord hat man früher klassisch gesagt.
Ja. Ja, sie geht ja eigentlich sogar noch weiter, weil in dem Moment, wo sie sagt irgendwie, da macht dann halt der bayerische Satiriker, Schleich war das, glaube ich, ne, oder
genau.
Der macht dann irgendwie einen Blackface Sketch und der wird vorher dann geschrieben und dann wird er geprobt und dann wird er abgenommen und dann wird er gesendet und so weiter und so fort und dann sagt sie den entscheidenden Satz, mit dem sie sich meiner Meinung nach auch selbst entlarvt. Sie sagt, da passiert doch nichts. Der kann doch einfach weitermachen. Der verliert doch seinen Job nicht. Und da habe ich schon beim ersten Hören habe ich schon gedacht, so, ey, Passmann, was willst du hier eigentlich transportieren? Dass eigentlich mit dem Satiriker viel zu gnädig umgegangen wird.
Das habe ich auch so verstanden zumindest. Ja.
Genau. Ja. Und da passiert doch nichts, ist natürlich auch der totale Bullshit, denn das hast du ja gerade selbst schön zusammengefasst. Natürlich passiert was. Es passiert vieles eben auch im Hintergrund, dass du dann eben, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem Schleich ist, irgendwie, jedenfalls kennt man das, Gott, dieser Fitz, die Geschichte kennen wir ja schon irgendwie, oder auch Dieter Nuhr, die dann plötzlich irgendwo nicht mehr eingeladen oder ausgeladen werden oder dessen Tweets dann gelöscht werden, weil sie dann eben nicht politisch korrekt sind. Also diese Unterstellung, diese Behauptung, da passiert doch nichts, ist entweder naiv oder dumm.
Ja, natürlich. Und das ist ja in den Netzwerken ganz schnell. Da wird man, ist man ja, dann heißt dann gleich, ach, die Nuhr, das ist doch ein Nazi. Ja, so geht's doch
ja,
dann.
Ja, ja, ja.
Und dann,
überall
dann, Nazis. Ja. Das potenziert sich ja dann. Und dann plötzlich ist der Nuhr irgendwo eingeladen und dann gibt's hier Hashtag No Nazis oder irgend sowas. Und du weißt ja, wie es ist. Und je stärker das transportiert wird, es kommt ja dazu, Veranstalter, Medien, Arbeitgeber, die haben doch alle keinen Rückgrat mehr. Wenn die den Druck erleben von außen, dann brechen die doch alle ein. Also es ist schon, weil sie natürlich Angst haben vom Shitstorm und könnte ja sein, dass irgendwelche Werbekunden dann abspringen. Und du weißt ja, dieser Rattenschwanz an Verbindlichkeiten, die man da so hat. Und das ist eben nicht so einfach, dass man sagen kann, das ist Diskurs. Das ist es nicht, weil der Diskurs wird ja nicht fair geführt, sondern der wird ja mit Beleidigung geführt, mit Diffamierung, mit Unterstellung und so weiter und so fort.
Ein Diskurs ist, ja, da sind wir auch wieder bei der Gleichberechtigung. Das ist eine Diskussion auf Augenhöhe. Wenn jetzt aber ein Satiriker irgendwie von morgens bis abends medial in den sozialen Medien, dann mischen sich womöglich sogar noch Politiker ein. Das machen die ja auch ganz gerne, wenn sie den Eindruck haben, dass sie da oder da die ein oder andere Kirsche aufsammeln können. Dann hat das nichts mit Augenhöhe zu tun. Nicht im Geringsten.
Ja, also ja, klar.
Von
ja.
Daher, und wie gesagt, dieses, da passiert doch nichts. Für mich ist das skandalös auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wirklich entlarvend, weil es deutlich macht, was eigentlich dahinter steht. Es müsste ja eigentlich mehr passieren. Wenn der Blackfacing macht, dann muss eigentlich mehr passieren. Stattdessen passiert überhaupt nichts. Was wollt ihr denn alle? Das ist doch kein Cancel Culture. Das ist ein Diskurs. Also tut mir leid, wirklich. Und das kann man sehr schön auch auf die Partei Die Linke übertragen.
Ich hab in meinem Buch seinerzeit auch ein bisschen über die 68er geschrieben, denen ich ein ähnliches Verhalten nachsagte. Man muss allerdings sagen, die Kämpfe, die man in den 60ern geführt hat zur Gleichberechtigung der Frau und der Schwulen und so weiter, die hatten ja schon noch mal eine andere Berechtigung als heute.
Ja.
Da war wirklich vieles im Argen. Aber die Art und Weise, wie man mit Andersdenkenden umging, das war damals schon so. Ja,
ja, das schreibt Wagenknecht übrigens auch in ihrem Buch.
Ah, sehr schön, sehr interessant. Ich glaube, vielleicht hat sie wirklich abgeschrieben.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass sie das Jahr 1968 da sozusagen als Knackpunkt.
Das ist schon damals so. Und Habermas hat seinerzeit, als er niedergebrüllt wurde, unverdächtig übrigens, die Studenten für Idioten zu halten, sondern ihnen schon ein gewisses Recht für ihre Empörung zu geben. Aber er hat sie dann die rote SA, glaube ich, oder rote SS, ich glaube die SA war es, die rote SA genannt, Empörung, rote SA, sie sind doch keine Nazis und so weiter. Ja, ich weiß nicht, das ist halt der Punkt, man unterstellt Leuten wie Wagenknecht dann rechtsoffen zu sein. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob diese Leute, die dann andere niederschreien, ihnen Torten ins Gesicht werfen, ob die nicht durchaus die Mittel, die Stilmittel der Faschos, wenn man, um bei der Sprache zu bleiben, derer, ob sie dann nicht die Stilmittel der Faschos auch benutzen.
Ja, teilweise schon, klar.
Teilweise schon, es wird niedergebrüllt, Andersdenkende zählen nichts, sind dumm, kann man niedermachen. Sollen rausgeschmissen werden, man will sie nicht mehr sehen, man will sie mit ihnen nicht auseinandersetzen. Demokratisch ist das auf keinen Fall.
Ja. Ja, sehe ich auch so. Ja, gut, wir können auch langsam schließen. Fakt ist jedenfalls, dass ich der Meinung bin, und da bin ich tatsächlich definitiv auf der Seite von Sarah Wagenknecht, dass die soziale Frage inhaltlich immer mehr und immer stärker an Bedeutung gewinnt, aber in der öffentlichen Kommunikation, inklusive der Partei Die Linke, regelrecht totgeschwiegen wird. Und solange das passiert, kann ich eine Partei wie Die Linke definitiv nicht mehr wählen. Denn das ist im Prinzip ist das für mich die Kerneigenschaft linken Denkens, dass man die soziale Ungleichheit anprangert, wo immer es geht, und dass man alles dafür tut, dass sie nicht mit einem Schlag, das ist unrealistisch, aber dass sie in kleinen Kämpfen immer mehr aufgehoben wird, beziehungsweise eine soziale Angleichung stattfindet. Und gerne auch mit Leistungsgedanken und Leistungsorientierung und so weiter. Es sollen auch nicht irgendwie alle das Gleiche kriegen. Deswegen bin ich auch gegen dieses bedingungslose Grundeinkommen.
Ja, ja, natürlich.
Sondern wirklich, hat das die FDP mal gesagt oder die SPD, Leistung muss sich lohnen. Das klingt natürlich erstmal nach einer neoliberalen Parole, aber im Prinzip ist der Gedanke nicht verkehrt, solange nicht dabei herauskommt, dass am Ende die, die nicht so gut oder nicht so viel leisten können, schlicht und ergreifend über den Tellerrand gerutscht werden.
Das ist richtig. Es ist natürlich auch eine Sache, was die Verteilung betrifft. Natürlich gibt es auch Berufe, wo Menschen viel mehr Verantwortung tragen als in anderen Berufen. Das ist völlig klar, dass man da nicht vom gleichen Lohn davon ausgehen kann. Ein Arzt, der jemanden operiert, hat ja eine wesentlich höhere Verantwortung zu tragen als jemand, der beim Aldi an der Kasse sitzt. Das nichts gegen die Frau an der Kasse.
Ich will auch nicht in einem Flugzeug, nicht mal in einem Bus sitzen, na, in einem Bus vielleicht schon eher, aber ich will nicht in einem Flugzeug sitzen, das von einem Piloten gesteuert wird, der das Ganze irgendwie als Dritt- oder Viertjob macht auf 450-Euro-Basis. Also das funktioniert nicht. Ne?
Das stimmt.
Das heißt aber trotzdem nicht, dass man soziale Ungleichheit damit akzeptiert. Leistungsgedanke, beziehungsweise eben auch der Gedanke von bestimmten Qualifikationen, die dann zum Beispiel jahrelanges Studium bedeuten, das zu honorieren dementsprechend, das finde ich völlig legitim. Und
natürlich. Ich glaube, der Irrtum des Sozialismus, des real existierenden Sozialismus war, dass man glaubte, irgendwann ein Stadium zu erreichen, wo diese Frage, die soziale Frage, das ungleiche Verteilen und so weiter, völlig unter den Tisch fällt, weil es nicht mehr existiert. Und das glaube ich eben nicht.
Es wird
immer ein Thema bleiben. Menschen sind so. Selbst im Kommunismus, selbst in der Sowjetunion gab es natürlich Bonzen. Das darf man auch nicht vergessen.
Na, logisch.
Wer an der Macht sitzt, der wird sich bereichern. Deswegen ist linke Politik für mich im Grunde der Stachel zu sein, der immer wieder darauf hinweist, und der immer wieder versucht, das Bestmögliche umzusetzen und auch dann mit politischen Strategien, also indem man dann auch koaliert mit jemandem und so weiter, das Bestmögliche rauszuholen. Denn das ist ja auch so eine Krankheit der Linken ganz oft, dass man sagt, mit der SPD, oh, da koaliere ich auf keinen Fall. So war es vor einigen Jahren noch, weißt? Naja, die Frage ist, will man ewig opponieren und nichts erreichen? Mhm. Oder will man in der Koalition ein bisschen was erreichen?
Naja, darüber hinaus ist natürlich die Frage, warum man opponiert. Und bei der Linken ist es meiner Meinung nach so, dass sie sich eher dafür öffnet, um eigene Vorteile zu haben, nicht um Vorteile für ihre Klientel rauszuarbeiten. Ich meine, man sieht das ja schon an der neuen Auslandspolitik beziehungsweise NATO, Auslandseinsätze und so weiter. Da ist ja, die Grünen sind ja schon längst da, jenseits von Gut und Böse, aber auch die Linke entwickelt sich da ja in eine ganz gefährliche Richtung. Und da geht es um die Tröge der Macht, das ist doch ganz klar.
Die große Vorsitzende linker Politik in Deutschland, Jutta Dittfurth, hat mal gesagt, ja, jetzt pass auf, ich sag nicht mal was Böses.
Nein, die hat,
oh Gott, sie hat mal... Ja, wirklich. Ja. Sonst kritisiere ich sie. Aber sie hat mal in einem Buch geschrieben, da ging es um die Gründung der Grünen. Sinngemäß, ich krieg's nicht mehr ganz hin. Man war sich seinerzeit sicher, sie und ihr Umfeld, dass diese neue Partei eine Zeit von 8 bis 15 Jahren hat, um im Parlament etwas zu verändern. Danach wird diese Partei, wie alle anderen Parteien auch, zum Selbstzweck werden.
Ja, top.
Richtig. Absolut. Und das, der Zeitraum, auch bei der Linken, passt.
Ja.
Es in etwa so war's.
Ja.
Und es ist wahrscheinlich normal. Parteien werden irgendwann zum Selbstzweck. Viele kritisieren ja das Parteiensystem. Ich habe keine Idee, wie es besser geht. Müssen wir auch hier nicht diskutieren. Aber ich glaube, alles hat seine Zeit. Die Rolling Stones hatten auch ihre Zeit in den 60ern. Alles, was danach war, war scheiße.
Ja, aber die haben es noch nicht eingesehen.
Die werden es auch nicht mehr einsehen. Die kennen es auch nicht mehr anders. Aber es ist so, alles hat seine Zeit. Die Beatles würden heute mit ihrer Musik keine Sau mehr hinterm Ofen vorlocken.
Aber das wage ich zu bezweifeln. Aber ich weiß, was du meinst. Also
ja.
Ich weiß definitiv, was du meinst. Und das jetzt, der Vergleich mit Musik und Politik fällt mir als Musiker immer ein bisschen schwer. Aber gut, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall die Analyse von Dittfurth, die ja sowieso, ich meine, man kann und muss die meiner Meinung nach kritisieren, weil sie ja völlig entrückt ist mittlerweile und da in ihrem Mikrokosmos vor sich hin wurstelt. Aber natürlich hat sie große Verdienste. Also das möchte ich an der Stelle auch wirklich und ohne jede Ironie betonen, dass sie große Verdienste hat, wie sie, keine Ahnung, wie sie sich mit Strauß und Schmidt und wie sie alle heißen angelegt hat, irgendwie ohne Gnade, ohne Angst, ohne Respekt. Also großartig. Und diese Analyse mit den 8 bis 15 Jahren, was sagte sie, die eine Partei braucht, bis sie dann im Prinzip sozusagen eingenordet ist und mit ihren ursprünglichen Ideen dann auch verschlissen ist, das klingt für mich total realistisch. Und das ist das, was die Linke gerade durchläuft. Und das ist meiner Meinung nach auch gar nicht mehr aufzuhalten.
Also, das ist so. Ja.
Das ist eben auch der Punkt. Das ist genau wie bei den Sozialdemokraten. Du hast ja da irgendwie noch vorletztes Jahr irgendwie hast du dann immer noch mehr oder weniger positive Texte geschrieben in Richtung SPD, in die Richtung gehend.
Was?
Wir brauchen eine Sozialdemokratie. Wir brauchen,
ja, natürlich brauchen wir aber. Der Meinung bin ich immer noch.
Genau, und das hast du damals ja auch geschrieben. Wir brauchen natürlich eine andere als die, die wir jetzt haben. Das ist ja keine Sozialdemokratie mehr. Aber wir brauchen eine Sozialdemokratie. Und das ist meiner Meinung nach schlicht und ergreifend ein Denkfehler. Denn wenn die Parteien erstmal eingenordet sind, so wie Dittfurth das damals vorausgesehen und analysiert hat, dann gibt es kein Zurück mehr. Da bin ich mir sicher. Und dementsprechend ist auch die Linke tot, weil die Linke diesen Punkt überschritten hat, an dem sie, also jetzt diese, ich nenn's ganz bewusst, diese Abrechnung von Wagenknecht, die wäre meiner Meinung nach eigentlich so die letzte Chance gewesen, sich auf seine grundsätzlichen Werte und Forderungen und auf seine Klientel zu besinnen, zur Besinnung zu kommen und zu sagen, scheiße, ja, wir müssen uns genau den Leuten zuwenden, den Arbeitern, den Angestellten, den Zeitarbeitern, den Rentnern, den Kindern. Wir müssen uns genau den Leuten zuwenden und auch der Mittelschicht, die ja inzwischen, ich glaube Norbert Nachtwey war das Soziologe, wenn ich mich richtig erinnere, der irgendwann mal in einem Vortrag gesagt hat, dass es auch in der Mittelschicht jetzt schon eine untere, mittlere und obere Mittelschicht
gibt. Ich bin mir relativ sicher, dass dieser Mann nicht Norbert heißt. Norbert Nachtwey war ein Fußballer bei
der FC Bayern. Ach so, nee, aber Nachtwey heißt er. Wie heißt er denn mit Vornamen? Na, Nachtwey. Wer ihn kennt, wird's wissen. Wer ihn nicht kennt, kann's gut. googeln, der jedenfalls von der oberen, mittleren und unteren Mittelschicht gesprochen hat, und speziell die untere Mittelschicht, die ist mit Angst verseucht, abzurutschen von dieser unteren Mittelschicht, wo es so gerade noch geht, ins Prekariat. Und das ist das Klientel der Linken. Und die Tatsache, dass sie das bis heute, wenn man jetzt mal die letzten Jahre als Vergleichszeitraum nimmt, dass sie das bis heute nicht kapiert haben und stattdessen auf Wokeness und Cancel Culture und eigene Karrieren setzen, ist für mich der abschließende Beweis, diese Partei ist nicht mehr zu retten. Die ist tot. Da ist nichts zu machen. Und da wird auch anderes Personal, und wenn da jetzt irgendwie noch 3, 4, 5 Sarah Wagenknechts irgendwie aus der Taufe gehoben werden würden, es würde nichts ändern, weil die Struktur in der Partei ist sowas von machtbesessen und reduziert auf diese, wie du vorhin gesagt hast, Elfenbein-Diskussion oder Elfenbeinturm-Diskussion. Da kommen die nicht mehr raus. Und dementsprechend ist sie für mich nicht mehr wählbar und ich bin politisch komplett heimatlos geworden.
Naja, es ist, man hat sich halt auch auf einem sehr billigen Moralismus zurückgezogen. Man spielt die Rolle der Guten. Ich glaube, dass die AfD erschienen ist, war für die Linke, also irgendwann mal im Laufe der Jahre die AfD erschienen ist, war für die Linke gar keine gute Entwicklung.
Nein,
weil man sich plötzlich irgendwie, also man hat irgendwie kein eigenes Profil mehr entwickelt, sondern man hat sich eigentlich nur noch an der AfD abgearbeitet. Wenn die AfD gesagt hat schwarz, haben die gesagt rot. Ja? Ja. Wenn die AfD gesagt hat heiß, dann haben die gesagt kalt. Ja? Wenn aber die AfD vielleicht gesagt hat heiß und hat damit recht gehabt, dann haben sie trotzdem kalt gesagt, weil die AfD hat ja heiß gesagt. Ja? Und das ist schwierig, weil man einfach kein eigenes Profil mehr hatte, sondern man hat das Profil der AfD genommen, um sich daran sozusagen anzuschmiegen.
Ja. Ich glaube, Jens Berger von den Nachdenkseiten, der hat irgendwann mal ja, genau. Ja, unser guter Freund Jens Berger, der hat irgendwann mal geschrieben, irgendwie, er würde es, ich glaube, das war eine Glosse sogar auf den Nachdenkseiten, er würde es eigentlich prima finden, wenn die AfD jetzt einfach mal betonen würde, wie enorm wichtig es ist, für die Rente privat vorzusorgen. Ja. Das wäre vielleicht die einzige Rettung für die gesetzliche Rentenversicherung. Und das ist tatsächlich auch das Problem der Linken. Zum einen, dass sie sich immer abgrenzen muss, das wird natürlich von außen dann noch zusätzlich forciert, ne? Irgendwie eine von Storch oder ein Gauleiter, hätte ich fast gesagt, Gauland, macht irgendwie ein Kompliment in Richtung Wagenknecht oder so und schon heißt es, guck hin, die AfD.
Das war jetzt auch eine
Bande, genau. Ja, ja. Und ich meine, das ist natürlich so durchschaubar und lächerlich. Zumindest was Sarah Wagenknecht betrifft, was die Linke angeht, bin ich mir schon gar nicht mehr so sicher, wie auch immer. Und dementsprechend, das Problem hast du nicht, wenn du die Themen vorher hast. Ja. Aber die Linke hat die Themen ja über Jahre lang schlicht und ergreifend ignoriert. Und die Tatsache, dass ausgerechnet die AfD in vielen Augen so etwas wie eine neue Arbeiterpartei geworden ist, was sie ja definitiv nicht ist, aber nichtsdestotrotz schafft sie es, dieses Image zu verkaufen. Und allein diese Tatsache müsste mir doch als Linkspartei zu denken geben. Wieso kommen die Leute auf die Idee, die AfD ist eine Arbeiterpartei? Das sind wir doch. Wir Linken sind doch die Arbeiterpartei. Das können die doch nicht machen.
Aber und das wäre ja auch gelogen.
Und dann, ja, genau, das wäre jetzt gekommen. Und dann kommen ein paar Leute um die Ecke und sagen schlicht und ergreifend, wieso, wie kommt ihr denn auf die Idee, dass ihr eine Arbeiterpartei seid? Guckt euch doch mal an, guckt euch doch mal um. Welche Arbeiter wollt ihr denn ansprechen? Welche Arbeiter wollt ihr denn vertreten? Für welche Arbeiter kämpft ihr dann? Und dann muss die Linke sagen, ja gut, im Moment kümmern wir uns um andere Sachen, aber prinzipiell schon so, ding, ding, dong. Und die AfD, die macht das einfach. Wie glaubwürdig sie dabei ist, das ist eine ganz andere Frage. Aber auf jeden Fall funktioniert ja die Idee. Das heißt also, eine Arbeiterpartei, so ist denn eine ehrliche, authentische Arbeiterpartei wäre, hätte richtig gute Chancen bei Wahlen und bei der Politik richtig abzuräumen und mitzumachen. Man sieht das theoretisch, ja auch in der AfD.
Tom, nur theoretisch. Man müsste dann noch in diese Rechnung die Medien mit reinholen und du weißt, dass das schwierig wird, gegen die Medien was zu machen.
Ja.
Aber das wird auch der Grund sein, warum die AfD bei der nächsten Bundestagswahl also mindestens 12-20% erreicht.
glaube ich
auch. Bei den Linken bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie überhaupt in den Bundestag kommt. Also die Chancen sind jetzt nicht so schlecht, dass sie da rausrutschen.
Also wenn die Susanne, wie heißt sie noch, Wesel, Krumm, Diedeldumm, ich weiß es jetzt nicht mehr.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das ist die
Katastrophe dieser Partei momentan.
Ja, es ist unglaublich. Also wenn die weiterhin so durchstartet, wie sie jetzt bei Thilo Jung und dann bei Markus Lanz angefangen hat, und jetzt glaube ich sogar noch, gerade heute oder gestern in Richtung Sarah Wagenknecht gesagt hat, also wenn man sich für die Partei Die Linke aufstellen soll, dann sollte man sich auch mit der Programmatik auskennen.
Ja, ich hab's wirklich gelesen.
Also,
naja, es ist im Grunde, als sie den Blumenstrauß vor die Füße geschmissen hat, ja, das war doch seinerzeit, als der da mit der AfD gekungelt hat und so weiter, die Geschichte in Thüringen, da hat man gedacht, das könnte der Beginn einer politischen Karriere sein, sozusagen. Erstmals wahrgenommen worden von der Öffentlichkeit. Das Traurige ist an der ganzen Geschichte, dass das eigentlich der Höhepunkt ihrer Karriere ist.
Und ja, abgesehen
danach kam nichts mehr.
Ja, abgesehen davon, wenn ich auf den Fußball zurenne, der still vor mir liegt, ich habe noch nie so gegen so einen Ball getreten und ich hau den mit Pike irgendwo in Richtung des Tores und der fliegt rechts oben in Winkel, dann heißt das nicht, dass ich Fußball spielen kann.
Das stimmt. Ne? Das stimmt.
Und das ist bei Susanne Wesel es ist letztlich auch nicht anders. Und abgesehen davon kann sie sich öffentlich auch überhaupt nicht verkaufen. Also tut mir schrecklich leid, wenn ich das so sagen muss. Aber natürlich gehört der öffentliche Auftritt mit dazu. Und da meine ich jetzt gar nicht, weil jetzt kommt schon wieder die Feministin wahrscheinlich um die Ecke. Frauenfeindlichkeit, das meine ich gar nicht. Das ist mir scheißegal, ob das ein Männlein oder ein Weiblein ist. Wenn ich einen männlichen Politiker habe, der nicht ansatzweise sich verkaufen kann und einigermaßen darstellen kann, dann soll er in irgendein Büro gehen und wichtige Arbeiten erledigen, die sonst keiner erledigen kann. Aber er soll sich dann bitte aus der Öffentlichkeit zurückhalten. Weil das es da so ja auch darum geht, eine Partei zu repräsentieren. Und wenn Susanne Ding-Ding-DeLong jetzt tatsächlich diejenige sein soll, die zu 50% Vorsitzende die Partei Die Linke repräsentieren soll, dann gehe ich mit und sage auch, ob das klappt mit den 5% im September, vorausgesetzt, die Wahl findet statt. Man weiß ja nie, was passiert. Vielleicht haben wir ja auch ein Bundestagsmutantenproblem oder so, man weiß es nicht.
Ich verdrehe es einfach mal ein bisschen zum Abschluss. Ich mache es einfach so wie die Linken. Ich sage einfach, das sind Sexisten. Da sitzen nämlich nur Frauen im Vorstand, 2, Wissler und Dingsbums. Und ich würde dann auch nochmal Rassismus unterstellen, denn es ist ja doch so, das wissen ja viele gar nicht, die Wagenknecht hat ja tatsächlich iranische Wurzeln.
Ja.
Also im gewissen Sinne kann es sein, dass das Rassisten sind. Wollen die nicht, dass eine Frau mit Migrationshintergrund, kleinen Migrationshintergrund, dass die vielleicht eine gewisse Deutungshoheit in der Partei hat? Also Sexisten und Rassisten, die kommen mir nicht in die Tüte.
Ganz schlechte Mischung. Und tatsächlich hat Wagenknecht, das weiß ich aus einem Interview, also jetzt nicht von mir mit ihr, aber aus einem Interview, das sie mal gegeben hat, ein etwas längeres, wo es dann eben auch um ihre Kindheit ging und iranische Wurzeln und so weiter. Die hat schon einiges aushalten müssen. Die ist mächtig gebasht worden und hat sich dann letztlich auch in die Welt der Bücher zurückgezogen. Und der Frau wird jetzt also rechte Ecke und Rassismus vorgeworfen von zwei Schnitten, die im Grunde genommen politisch absolute Leichtgewichte sind, die überhaupt nichts zu melden haben und die wesentlichen Themen überhaupt gar nicht ansprechen, geschweige denn durchdenken oder Lösungen präsentieren. Danke, nein. Meine Stimme gibt es im September, vorausgesetzt die Wahl findet statt, wir wissen es ja nicht, meine Stimme gibt es so, wie das jetzt aussieht, und daran wird sich wahrscheinlich nichts ändern, definitiv nicht.
Da schließe ich mich an.
So, und was wir dann wählen, besprechen wir im nächsten Podcast oder auch nicht. Ne?
Nee, ich glaube nicht. Wie gesagt, warten wir doch mal erstmal ab, ob die Wahl stattfindet. Ausgeschlossen ist es ja nicht, dass man vielleicht sagt, wir machen einfach so, dass wir nochmal das Kreuzchen dahin machen, wo wir es bei der letzten Wahl schon hingemacht haben.
Ja, oder es gibt dann das achte oder neunte Infektionsschutzgesetz, wo dann gleich die Bundestagswahl noch mit verfrühstückt wird oder so, dass die aus gesundheitlich-logistischen Gründen gerade nicht stattfinden kann, irgendwie so, ja.
Ja, oder die Ministerpräsidentenkonferenz macht dann die Wahl quasi.
Ja!
das ist das Praktischste, was man sich da überhaupt ausdenken kann. So machen wir's.
Ja, perfekt. Super.
Perfekt.
Ja, gut. Okay, dann haben wir das geklärt. Ja, ich freue mich auf das Buch. Ich werde es auf jeden Fall weiterlesen und vielleicht sprechen wir dann irgendwann nochmal drüber, wenn wir durch sind. Aber im Grunde genommen glaube ich gar nicht, dass es jetzt zumindest aus unserer Sicht da großartige Überraschungen geben wird. Ich vermute nicht. Aber trotzdem ist es immer spannend, ihre Bücher zu lesen. Sie schreibt ja auch großartig. Also von daher empfehlen kann ich es selbst, obwohl ich nur das Vorwort gelesen habe, definitiv. In diesem Sinne, Roberto.
Ja, also ich muss nur sagen, ich möchte dazu nur noch sagen, als Rechtsoffener weiß man natürlich, was die Rechtsoffenen so schreiben. Insofern, ich lese mein Buch und dann weiß ich auch, was Sarah geschrieben hat.
Ja, deins habe ich ja sogar zweimal gelesen damals, das ist ja.
Das ist schön. Ja. Dann habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Leser insgesamt, wenn man dich zweimal zählt.
Ja, ich habe noch 2 Leute habe ich noch gezwungen, also du kommst auf deine Quote, ist kein Ding.
Ah, großartig.
Na. In diesem Sinne, 14.04.2021, wir haben aufgezeichnet, es ist jetzt 18.50 Uhr. Mal gucken, welche von den Inhalten, die wir besprochen haben, dann schon wieder hinfällig sind oder wo wir vielleicht sogar richtig gelegen haben. Wir werden sehen. Schönen Abend und vielen Dank an alle Hörer, die dran geblieben sind bis zum Schluss. Bleibt fit, bleibt widerständig und legt die Masken ab, wann immer es geht.
Jawohl, mit sozialistischen Grüßen.
Ja, genau. Tschüss.
Tschüss.
Halt, wir sehen uns, hören uns, sprechen uns. Tschüss. Ciao.